www.frei.de. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen guten Tag und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, denke ich. Tschüss, macht's gut.
Hallöchen, ihr genießt Radio Frei auf der UKW-Frequenz 96,2 oder live im Internetstream. Nun hört ihr die Sendung Osmose mit Beiträgen freier Radios. In der heutigen Ausgabe hören wir die Sendung Beziehungsweise. Darin geht es um die Frage, was bedeutet es wirklich, ein Mann zu sein in unserer heutigen Welt? Ist Männlichkeit eine Last oder eine Chance? Ein zentraler Teil der Sendung widmet sich den Thesen des Psychoanalytikers und Erziehungswissenschaftlers Josef Christian Aigner. Man geht der Frage nach, wie werden Männer eigentlich zu Männern gemacht? Im zweiten Teil der Sendung ist mit Ben Schuster, ein erfahrener Therapeut und Experte für Beziehungsdynamiken, zu Gast, der mit einem Schwerpunkt auf Männerarbeit einen einzigartigen Blickwinkel auf Männlichkeit bietet.
In der heutigen Sendung dreht sich alles um Männlichkeit. Dazu habe ich einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Er ist eine Koryphäe im Bereich der Männlichkeitsforschung. Professor Christian Aigner beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit Sexualpädagogik und Sexualtherapie. Er war auch Leiter des Instituts für psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung. So, ich habe selber dort studiert und weiß es nicht mehr genau. Lieber Josef, möchtest du dir vielleicht kurz nur selber ein bisschen vorstellen, was vielleicht wichtig wäre für unsere Hörerinnen, wenn wir heute über den großen Themenbereich der Männlichkeit sprechen?
Ja, zunächst danke für die Einladung und es ist nicht selbstverständlich, so einen alten Herrn wie mich zu diesen Themen. Das sage ich deshalb, weil man gar nicht glaubt, wie weg man ist, wenn man von der Uni weg ist. Aber umso mehr freut es mich, dass man noch auf Erfahrung und jahrelange Praxis hört. Ich habe im Studium schon in den 70er Jahren die Chance gehabt, mich mit renommierten Sexualwissenschaftlern auseinanderzusetzen und habe dann ab 1985 sowas mit Ausbildungen angefangen und mich mit Sexualpädagogik und Sexualtherapie sehr eingehend beschäftigt und sie auch praktiziert. Denn die Praxis ist etwas, wo man mindestens so viel lernt wie aus der Theorie. Und habe dann auch an der Uni das weitergeben wollen, was ich gelernt habe, in Form von 2 Universitätslehrgängen, einer für Sexualberatung und einer für Sexualtherapie, die dann leider, wie ich emeritiert bin, 2017 auch eingestellt wurden, weil man kein Geld dafür hatte, mir eine Unterstützung zu geben, obwohl ich meine Arbeit selbst ehrenamtlich gemacht hätte. Ist vielleicht auch schon ein gutes Beispiel, wie die akademische Welt mit dem Thema Sexualität umgeht, so als ob es ganz unwichtig wäre. Ja, und als solcher habe ich in der Lehre auch immer wieder jährlich, fast jährlich, 10 Jahre lang eine Vorlesung Sexualwissenschaft für HörerInnen aller Fakultäten, die immer rammelvoll war, gemacht, was auch zeigt, dass es einen Bedarf gibt an Wissen, an Bewusstsein über Fragen der Sexualität.
Ich hätte gerne den Lehrgang noch an der Uni Innsbruck gemacht, war leider aufgrund meines Alters nicht mehr möglich. Als ich an die Uni gekommen bin, wurde der Lehrgang bereits eingestellt. Ja, lieber Josef Christian Aigner, wir wollen heute über Männlichkeit sprechen. Und Männlichkeit ist ein heiß diskutierter Begriff in der Gegenwart. Wir haben uns so ein bisschen von der hegemonialen Männlichkeit abgelöst, also diesem Modell, wo es um starke Kontrolle geht, wo es um diese wirtschaftliche Vollversorgermacht des Mannes geht, hin eher zu einer weicheren Männlichkeit. Und doch begegnen mir in der Praxis da ich ja auch im Bereich der Sexualtherapie bzw. Paarberatung tätig bin, immer wieder Männer, die unter diesem hohen Performance-Druck zwischen den alten Rollenbildern und diesem neueren, etwas aufgeweichteren Männlichkeitsverständnis stehen. Mhm. Wie siehst denn du derzeit?
Ja, also mein Zugang war immer der, ich komme aus einer Fakultät für Bildungswissenschaften, die sehr stark feministisch dominiert war auch, und ich habe eigentlich immer ein bisschen Probleme gehabt, weil mir vorgekommen ist, wir vergessen ein bisschen auf die Männer, vor allem in der Pädagogik, auf die kleinen Männer, also auf die Buben, die natürlich ideologisch gesehen die Angehörigen des herrschenden Geschlechts sind und waren. Aber das heißt nicht, dass es ihnen gut geht oder dass wir das alles unproblematisch so laufen lassen könnten. Und habe mir dann zum Teil auch ein bisschen den nicht gerade schmeichelhaften Ruf eines Männerverstehers eingehandelt. Aber bin trotzdem bis heute dabei geblieben, und ich glaube, die Entwicklung gibt mir recht. Wir haben riesige Probleme mit der Männlichkeit, auch im politischen Sinn, also nicht nur die private Gewalt hinter verschlossenen Wohnungstüren, sondern wenn wir hören und lesen, dass etwa 40% der jüngeren Männer rechte politische Parteien und ihre Programme gut finden, nämlich nicht irgendwelche Konservativen, sondern wirklich rechte, zum Teil menschenfeindliche und frauenfeindliche Programme gut finden, dann sollte das doch ein Alarmzeichen sein, uns zu fragen, was können wir tun in diesem Bereich oder was haben wir vielleicht auch versäumt in diesem Bereich. Und wir kennen ja alle diese Rede von der toxischen Männlichkeit, die ich persönlich etwas differenzierter sehe und eigentlich in dieser Form ablehne, diesen Begriff, weil die Männer, da halte ich mich an die große französische Feministin Simone de Beauvoir, die werden genauso wie Frauen und Mädchen zu Männern gemacht und nicht so geboren sozusagen. Und wir müssen uns fragen, wo sind die Mechanismen, die Buben zu solchen Männern machen? Und diese Mechanismen sind toxisch, nicht die Männer selber. Jetzt ganz abgesehen von der Pauschalierung, die sozusagen alle über einen Kamm schert. Also wo sind die toxischen Verhältnisse, die Männer so machen, dass wir auch selbst manchmal die Geschlechterscham ins Gesicht treibt, was Männer alles anstellen können. Ja.
Jetzt sind da schon so ein paar Fachbegriffe auch gefallen, gerade so zu dem Begriff der toxischen Männlichkeit für manche HörerInnen da draußen, die vielleicht den Begriff noch nicht kennen. Toxische Männlichkeit meint Verhaltensweisen von Männern, die den Männern selbst schaden, zum Beispiel Unterdrückung von Emotionen, aber auch die schadend anderen gegenüber sein können, vor allem Frauen.
Ja.
So?
Ja, schon. Es ist dann der Schluss sehr schnell, der Mann ist die Ursache. Und ich denke, die Verhältnisse sind die Ursache, die Männer erst zu so etwas machen. Und das Ganze hat natürlich auch seine Wirkung auf die Sexualität, die wir in der Forschung ja seit vielen Jahrzehnten beobachten, wie sich das entwickelt. Und auch dort gibt's diese Entwicklung von einer streitbaren, patriarchalen Sexualität, die von Frauen lange Zeit auch so hingenommen wurde, und einer, die sich in den letzten 2-3 Jahrzehnten herausbildet und die eher gekennzeichnet ist davon, dass diese patriarchalen Muster, Gott sei Dank, muss man sagen, verunsichert worden sind, aber wenig neue Orientierungsmöglichkeiten für Männer vorhanden sind, noch vorhanden sind. Dazu kommt das ganze Vaterthema, dass die Väter ja nach wie vor leider sehr abwesend sind. Wenn wir uns die neuesten Karenzzahlen zum Beispiel anschauen, die gehen ja sogar seit 2017 wieder zurück. Also dass wenige Männer einige wenige Wochen bei kleinen Kindern sind und dort die Möglichkeit versäumen, sich irgendwie anstecken zu lassen von dem, dass die Care Arbeit auch etwas Schönes, etwas Befriedigendes sein kann und so weiter. Also da gibt's eher eine Rückentwicklung. Und das betrifft auch die Sexualität, weil natürlich verunsicherte Männer, abgesehen von den Symptomen, die sie dann entwickeln, die dir wahrscheinlich auch begegnen, umso leichter dazu neigen, wieder den alten Macho herauszuhängen. Nicht? Und vieles an diesen Gewalttaten, auch an den Femiziden, von denen wir etwas mitkriegen, ist aus einer ganz furchtbaren Hilflosigkeit eigentlich, nicht? Einer Ohnmacht. Und Ohnmacht ist immer gewalttätig, nicht? Also müssen wir was tun in der Männersozialisation, dass weniger Ohnmacht, mehr Orientierung, mehr Klarheit, mehr Selbstbewusstsein, aber nicht in einem Pascha-Sinn, sondern wofür ich alles gut sein kann. Zum Beispiel auch für Kinder.
Hättest du eine Idee, wie Männer mehr in dieses Familienleben hineinkommen könnten, raus aus ihrer Ohnmacht, raus aus diesen alten Vorstellungen und dem gegenwärtigen Druck, in dem sie sich momentan befinden?
An erster Stelle politische Lenkungsmaßnahmen. Es müsste etwas getan werden, dass die Karenz für Männer auch schmackhafter wird. Jetzt nicht, weil sie für Frauen sowieso gegeben ist und jetzt müssen wir extra die Männer fördern, sondern dass wir Paare ermuntern, zum Beispiel zu gleichen Anteilen die Arbeitszeit zu reduzieren. Die Vorarlberger Grünen haben eine Zeit lang übrigens unter einem männlichen Geschlechtersprecher diese Idee vertreten, dass man steuerliche Begünstigungen für Paare, die zu gleichen Anteilen ihre Arbeitszeit verkürzen, auf eine gewisse Karenzzeit vorsieht, sodass also die Verführung, wir dürfen nicht darauf hoffen, dass innerhalb weniger Jahre die große Erleuchtung über patriarchale Männer, die ja nach wie vor so unter Anführungszeichen abgerichtet werden, die große Erleuchtung kommt. Es braucht, glaube ich, unter Anführungszeichen Verführungen, um das einmal zu probieren. Nicht? Das ist das Erste. Und dann müssen wir natürlich in der Bildung, wir haben gerade ein Treffen übermorgen, wo wir uns über Männerbildung unterhalten möchten, wie man von klein auf, vom Kindergarten an, eine andere Männlichkeit pädagogisch repräsentieren, fördern, nahelegen kann. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, finde ich. Und dann natürlich das Vorbild, nicht? Dort, wo ein Vater so handelt, wird der Sohn mit großer Wahrscheinlichkeit, vielleicht in der Pubertät will er ein bisschen macho sein, weil der Papa keiner war, aber sonst wird der Sohn mit großer Wahrscheinlichkeit einen anderen Zugang zu diesen Themen finden als den üblichen.
Ja, das wären natürlich die Idealvorstellungen, wie man das Thema der Männlichkeit einfach auch Schritt für Schritt verändern kann. Und lieber Josef, du hast davor gesagt, es spiegelt sich auch auf dem Thema der Sexualität dieses Problem oder dieser Komplex an Dingen. In meiner Praxis begegnen mir häufig Männer, die über vorzeitigen Samenerguss klagen, was ein großes, großes Problem für das Paar ist, wo dann häufig Frauen unter Lustlosigkeit leiden, so als Symptom.
Antwort.
Ja, genau. Und ganz häufig wird dann die Frau verantwortlich gemacht, für das, dass einfach im Bett Flaute ist. Und das belastet ganz, ganz viele Paare.
Ja.
Hättest du da vielleicht einen kleinen Input für HörerInnen da draußen, denen es vielleicht ähnlich geht, oder für all die Männer, die jetzt zuhören und sich damit identifizieren, weil sie gerne im Bett länger können wollen würden?
Ja gut, das ist schwierig, so ein Generalrezept natürlich per Radio unter die Männer zu bringen, aber vielleicht ein bisschen, wenn ich ein bisschen ausholen darf, wir beobachten seit den 90er Jahren etwa, und das immer wieder beim Geschlechterverhältnis, dass bei selbstbewusster werdenden Mädchen und Frauen, das ist ein Erfolg der Frauenbewegung, der oft gar nicht so gesehen wird, aber ich denke mir, in diesen privaten Verhältnissen sieht man das gut, die Männer eher zurückweichen. Also eher defensiv werden in ihrer Beziehungsanbahnung, zum Beispiel in ihrem Selbstbewusstsein, mit dem sie an so eine Beziehung herangehen. Das sind ganz eindeutige Daten und sind die stärksten Veränderungen seit etwa Anfang der 90er Jahre. Männer sind weniger initiativ, drehen leichter ab, wenn sie nicht gleich Erfolg haben und so weiter. Und auch die jungen Frauen sagen in einem viel höheren Prozentsatz, dass sie entweder egalitär eine Anbahnung vornehmen, also miteinander, oder dass die Frau das einleiten muss, weil der defensiv gewordene junge Mann, natürlich auch nicht jeder, aber viele, eher zurückhaltend ist. Und gleichzeitig dann so ein Ding, Dinge raushängt, die der Frau keinen Spaß machen, auch nicht im Bett. Und also da kann ich nur sagen, wir müssen schauen, dass wir dieses Verhältnis in einer bestimmten Art und Weise regeln, indem dem Frauen auch klar ist, wir sind eigentlich relativ stark. Die Männer haben diese Bewegung, die die Mütter mitgetragen haben, nicht gehabt. Sie sind eigentlich eher alleingelassen in dieser Hinsicht. Und dass man dann die Beziehungsgestaltung oder auch den erotischen Kontakt so gestaltet, dass dieses Angst, eigentlich Angstvolle, nicht, das ja auch ein Ausdruck für den vorzeitigen Samenerguss ist, dass das nicht zu stark werden kann. Jetzt möchte ich nicht die Frauen dafür verantwortlich machen, ich möchte nur, dass es ihnen bewusst ist, dass der Typ, mit dem sie es zu tun haben, nicht so, wie er vielleicht scheint, selbstbewusst und cool und weiß ich was ist und dann vorzeitig kommt, sondern dass der auch seine Probleme hat. Und wenn man das schafft, in irgendeiner sehr individuellen Weise darauf einzugehen, dann denke ich, mir könnte auch ohne Therapie dieses Problem zurücktreten. Übrigens, nach unseren Erfahrungen, ich habe ja in Hamburg an der Uniklinik meine Ausbildungen gemacht und die forschen auch sehr intensiv, ist es nicht so, dass der vorzeitige Samenerguss sich statistisch vordrängt, sondern die erektile Dysfunktion, die sogenannte Impotenz, immer noch sehr stark ist, aber durch die blauen Pillen zurückgedrängt worden ist. Also wir haben einen ganz starken Abfall der Nachfrage wegen erektiler Dysfunktion und das hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit zu tun, dass die Leute sich zunächst einmal die Pille übers Internet übrigens, weil in der Apotheke ist es schambesetzt und die Apotheken verkaufen gar nicht so viel von diesen Dingen. Mhm. Und das durch das Einwerfen so einer Pille ist natürlich der einfachste Weg zu lösen versuchen. Also es sind beide Dinge, sind bei Männern nach wie vor sehr stark und auch die Lustlosigkeit. Auch den Männern vergeht die Lust und sei es aus Angst vor Versagen. Und früher war das ein reines Frauenthema. Mittlerweile haben wir auch bei den Männern eine stattliche Anzahl.
Da hat sich einiges bewegt in den letzten Jahren.
Ja.
Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern draußen so mitgeben möchtest?
Ja, also ein paar generelle Tipps kann ich aus Erfahrung geben. Erstens, es klingt jetzt blöd, wenn man die Sexualität verändern will, muss man das Leben verändern. Mhm. Zum Beispiel Zeitmanagement. Die meisten Paare und auch Einzelpersonen haben viel zu wenig Zeit für Muße, für dahinschwelgen, chillen, sagt man, glaube ich, in den jüngeren Generationen. Zeitmangel ist einer der Hauptkiller der Lust und des Gelingens von sexuellen Kontakten. Also schnell sieht die Sexualität rucki zucki, auch eher auf männlicher Seite gefragt, ist sicher keine Erfolgsversprechen. Also nehmen Sie sich Zeit. Schauen Sie nach Freiräumen. Das muss gar nicht im Schlafzimmer sein, sondern sonstige lustvolle Erlebnisse. Ich erinnere mich an ein Paar oder an mehrere Paare, die ich bei Lustlosigkeit dann immer frage, was machen Sie denn sonst Lustvolles? Mhm. Und dann beginnt das große Stottern. Was soll man denn da machen? Sage ich ja zum Beispiel, mal fein essen gehen oder einen schönen Spaziergang. Also alles das ist mehr oder weniger Vorspiel. wenn man so will.
Das ist spannend. Ich frage auch ganz oft bei Paaren, die kommen wegen Lustlosigkeit oder sonstigen sexuellen Problemen, wo sie denn im Leben genießen. Ja. Also die Frage nach der Genussfähigkeit. Und ganz häufig kommt dann, ja, wenn wir im Urlaub sind und wir kleiden uns anders, man zieht was Lockeres an, man geht abends noch vor dem Essen einen Cocktail trinken, man ist entspannt, man hat gelesen tagsüber, lag in der Sonne. Ja, da haben wir schon Lust, da haben wir auch Sex. Und dann sage ich, ja, genau.
Vielleicht noch ein Tipp, besonders für junge, sehr verliebte Paare. Eines der Hauptgründe für Schwierigkeiten in der Sexualität, nicht nur Lustlosigkeit, ist die Symbiose. Also die sozusagen das Zusammenpicken um jeden Preis und dauernd. Und was machst du? Wir machen alles miteinander. Wenn so ein Paar kommt und sagt, wir machen alles miteinander, leuchten bei mir die Alarmglocken. Nicht? Also,
und vielleicht noch dazu, und es ist so harmonisch bei uns, ja, genau, wir streiten
ja,
nie.
Genau, ja. Also setzen Sie sich auseinander, und zwar im räumlichen Sinn. Nicht? Auch in der Praxis stelle ich dann zwei Sessel auf, die möglichst weit auseinander sind. Also dieses Symbiotische tötet die Anziehung, weil es
da gibt's keine Luft dazwischen, keine wo Luft irgendwo dazwischen. Etwas entstehen kann, etwas Erotisches, Leidenschaftliches.
Und da gibt's einen schönen Satz, den ich nie vergessen werde, von Marina Möller-Gambaroff, eine deutsche Psychoanalytikerin, die ein schönes Buch geschrieben hat, das leider vergriffen ist. Sag mir, wie sehr liebst du mich? Eigentlich ein Frauenbuch, aber auch für Männer, mittlerweile auch für Männer sehr empfehlenswert. Und die beschreibt es so quasi physikalisch, wie dieser mangelnde Abstand schädlich sein kann, indem sie sagt, halten Sie mal Ihre Hand ganz nahe vor die Augen. Sie werden nichts Genaues sehen, alles verschwommen. Nicht? Und dann der Satz, wo kein Abstand, da kein Bild und wo kein Bild, da kein Begehren. Das ist ein Kernsatz, den könnte ich allen ins Stammbuch schreiben.
Super. Ja, es gibt ganz viele große und auch Schriftsteller da draußen, die auch so begründet haben. Ich denke gerade an David Schnarch, oder der dieses ausdifferenzierte Selbst auch erwähnt. Also man muss wirklich eigentlich mit beiden Beinen selbst im Leben stehen und mit seinen eigenen Bedürfnissen und seinem eigenen Leben im reinen Sein gut klarkommen, um eigentlich dann erst eine Beziehung eingehen zu können, auch eine sexuelle Beziehung. Und es ist mir auch nur die erotische Formel von Jack Morin eingefallen, der sagt, erotische oder Leidenschaft ist Anziehung und ein Hindernis. Also es braucht immer die Anziehung, also dieses Körperliche finde ich meinen Partner attraktiv, aber auch ein Hindernis. Ja. Und zum Hindernis gehört unter anderem Distanz.
Der Abstand, ja. Ja, der Freud hat ja schon einmal gesagt, ohne Verbot keine Lust. Wobei er Verbot meint er eben in diesem Sinne des Hindernisses, dass nicht alles selbstverständlich ist, sondern dass man sich vielleicht auch bemühen muss, dass man vielleicht irgendwie mal etwas Raffiniertes tun kann. Raffinesse heißt ja durchtrieben, also ist auch der Trieb drin. Ja, da gibt's viel, aber wir haben leider in unserer Kultur jede Art von als Erotika von Liebeskunst verloren, und das kommt uns dann in die Quere, auch in solchen Beziehungen.
Liebeskunst verloren, dafür Pornografie gewonnen, oder?
Ja, die Pornografie ist nach wie vor ein Wahnsinnsgeschäft, nicht? Muss man sich auch fragen, warum? Was ist los mit den Leuten, nicht? Das heißt, und das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, die Sexualität geht ja insgesamt zurück. Wir haben immer den Eindruck, alles ist mit Sex voll, aber die gelebte Partnersexualität geht zurück, von den Jugendlichen bis hin zu den erwachsenen Partnern. Und und zwar nicht nur eben, weil die Männer sich mit Pornos irgendwie fit halten können. Der Porno ist ja auch ein angstfreies Erlebnis, nicht? Da kann ich tun, was ich will, brauche ich mich nicht in Frage stellen lassen. Und ja, da muss man was dagegen halten, und das Beste wäre eine Aserotika, aber die haben wir noch nicht, da muss noch viel geschehen.
Kannst du den Begriff Aserotika ganz kurz erklären? Vielleicht wissen einige, die gerade zuhören, nicht.
Ja, übersetzt die Liebeskunst, die erotische Kunst, also die Fähigkeit, sich interessant zu machen, und zwar nicht irgendwie blöd mit irgendwelchen plakativen Sex-Sells-Attributen, sondern mit Raffinesse, in einer gewissen Weise dem Partner auch wieder mal fremd werden, etwas Neues. Das Fremde ist ja dann das Anziehende, Stichwort Fremdgehen, nicht? Dort funktioniert's dann, auch die gestörten Funktionen funktionieren dann dort öfters. Und sich ein Stück fremd machen, interessant machen, auch die Frage, ja, das, was wir in unserer Therapie mit diesen Streichelübungen ganz stark sehen, weg von der Genitalfixierung, nicht? Wo gibt es Stellen, die besonders interessant sind, sowohl für den Passiven als auch für den Aktiven, nicht? Die Ellenbogenbeuge zum Beispiel kommt mir oft unter bei Paaren, dass da irgendwie das nicht nur kitzelig, sondern auch irgendwie anmächelig ist. Und solche Dinge, also die auch Nacktheit und optische Reize und so Dinge, die sind nicht alles, aber sie sind vielleicht etwas, was wir uns zurückerobern müssten. Vor allem die Jungen. Bei mir mit über 70 ist das nicht mehr so gefragt, aber man kann seine Erfahrungen weitergeben, vielleicht gerade als älterer Mensch.
Ja, lieber Josef, vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Worte. Wir kommen schön langsam zum Ende von unserem Interview. Hast du noch einen Liederwunsch für die heutige Sendung?
Ja, also etwas, was mir als allererstes einfällt, ist natürlich das Männerlied von Grönemeyer. Das ist ja sensationell und ein Evergreen sondergleichen. Und etwas, was mir auch eingefallen ist, weil meine Tochter das in ihrer Pubertät immer laut im Wohnzimmer laufen ließ und dazu getanzt hat. Das war von den Ärzten, glaube ich, Männer sind Schweine. Das ja. ist zwar sehr pauschal, was ich eigentlich nicht vertrete, die Pauschalierung gegen Männer. Aber es sagt doch etwas aus über den Frust, den manche Frauen und junge Frauen auch zu Recht über Männer empfinden.
Vielen Dank.
Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht, da ist ein Wort der Warnung angebracht. Und widerlich, trink Bier, sieht fern und wird schnell fett und rülpst und furzt im Ehebett.
Willkommen zurück bei Freirad, Freies Radio Innsbruck. Mein Name ist Anna Stampfer und ihr hört die Sendung Beziehungsweise. Wir haben heute schon so viel gehört über Männlichkeit und Männlichkeit ist im Jahr 2026 kein fester und starrer Zustand mehr, sondern eher sowas wie eine Baustelle. Denn wir sehen junge Männer, die aus Verunsicherung teilweise wieder nach rechts rücken und den alten Macho quasi herauslassen, weil ihnen häufig Orientierung fehlt. Aber heute wissen wir auch, dass Männer nicht als solche Männer geboren werden, sondern sie werden dazu gemacht. Die Frage ist nur, von welchen Verhältnissen. Und damit sich da in unserer Sozialisation einiges ändern kann, müssen wir eigentlich an die Wurzel gehen. Und wir haben gerade im Interview mit Professor Josef Christian Aigner gehört, dass es viele Veränderungen braucht in der Männersozialisation. Es braucht Vorbilder, es braucht Väter, die auch in die Care-Arbeit gehen. Nicht nur als Hilfe für die Frau in der Care-Arbeit quasi mithelfen, sondern eigentlich dort einen eigenen Kompetenzbereich übernehmen. Ein Problem ist, dass wir einfach auch derzeit sehen, dass die Karenzzahlen sinken und dass es eigentlich ein Modell braucht, so eben wie gerade gesagt von Christian Josef Aigner, dass ein Modell, das schmackhaft gemacht werden soll für Paare, die dann beide in Teilzeitarbeit gehen, um männliche Vorbilder in der Familiensozialisation zu haben. Und wir beobachten immer mehr eine Defensive bei Männern in der Beziehungsanbahnung, die dann häufig auch gepaart ist mit Lustlosigkeit. Und ein Problem, so wie gerade eben Josef Christian Aigner auch erzählt hat, ist, dass Frauen immer selbstbewusster werden und Männer dafür kein eigenes Skript haben. Die haben die Frauenbewegung nicht mitgemacht und so kommt es oft mal zu einer Defensive von Männern. Was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, machen könnt, ist, dass ihr, wenn ihr eure Sexualität verändern wollt, ihr euer Vorspiel neu denken sollt. Ihr sollt, und das hat gerade Christian Josef Aigner auch erzählt, lustvolle Tätigkeiten in eurem Alltag integrieren. Ihr sollt gemeinsam essen, Spaziergänge machen oder einfach, wie heute viele sagen, gemeinsam chillen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Das ist das Fundament für Erotik. Lasst Freiräume für euer Begehren, denn Begehren kann nur aufkommen, wenn es genügend Platz gibt für Muße und für eigenständige Bedürfnisbefriedigung. Aber was hat sich eigentlich seit den 80er Jahren verändert? Heute reden wir über diese toxische Männlichkeit und über Väter in der Elternzeit und über emotionale Öffnung bei Männern. Und es gibt einen Musiker, der bereits in den 80er Jahren über genau dieses Thema einen Song geschrieben hat, und zwar Grönemeyer, der seiner Zeit eigentlich ziemlich voraus war. Er hat diese Widersprüche damals schon besungen, und zwar das Kind im Manne und die Verletzlichkeit hinter dieser Fassade. Also schauen wir mal, wie dieser Klassiker sich heute für euch anfühlt. Ihr hört Herbert Grönemeyer, Männer.
Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit.
Willkommen bei Freirad, Freies Radio Innsbruck. Ihr hört die Sendung Beziehungsweise. Mein Name ist Anna Stampfer und heute darf ich euch noch einen besonderen Interviewgast vorstellen. Er war schon einmal bei mir, eigentlich zweimal bei mir in der Sendung, der liebe Ben Schuster. Er ist Paartherapeut in Innsbruck. Er macht EFT, emotionsfokussierte Paartherapie, und wir sprechen heute über Männlichkeit. Lieber Ben, möchtest du noch ein paar Grußworte an die Hörer und Hörerinnen richten?
Ja, danke Anna für die Einladung. Es freut mich, wieder bei dir zu sein und ja, über dieses wichtige Thema, die Männerarbeit und Männer zu reden und ja, was da hilfreich ist und was wir für Unterstützung auch manchmal brauchen, wenn wir gerade hängen mit Gefühle, Emotionen oder sonst noch Themen. Von dem her freue ich mich, da zu sein.
Ja, für Männer ist es ja durch unsere Sozialisation noch immer ganz, ganz schwer, einen guten und klaren Zugang zu den eigenen Emotionen zu haben. Und du hast letztes Wochenende ein Männerseminar gegeben und würde ganz, oder vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen ganz interessant finden, was ihr da so erarbeitet, wenn es so um wirklich direkte Männerarbeit geht in einem Männerseminar.
Ja, das Männerseminar, es ging um die Intelligenz von Emotionen und Emotion hat leider so oft einen negativen Ruf im Sinne von, ja, es gibt diese schönen Emotionen, die gut sind natürlich, aber die schwierigen Emotionen, wenn es in Beziehung kippt oder wenn es einen Streit gibt oder einen Wutanfall oder sowas. Und das Seminar hat diesen Fokus gehabt, ja, ein bisschen reinzutauchen in was ist Emotion wirklich. Dass Emotion eigentlich eine Form von Intelligenz ist, wo unser Körper mit uns kommuniziert und die Wichtigkeit von bestimmten Themen oder Ereignissen mit, uns vermittelt. Und natürlich dann, wie gehen wir mit dem um, wenn diese Kommunikation in uns passiert. Zum Beispiel, wenn ganz starke Wut da ist, ist das ziemlich unangenehm. Und gleichzeitig ist das ein Signal an uns und unser Körper einfach, dass etwas Wichtiges passiert oder nicht passiert, das ich gerne anders hätte. Und wir haben einen ganzen Tag genommen, einen ganzen Samstag mit knapp 20 Männern, um da nochmals reinzutauchen und einfach wirklich zu verstehen, ja, was passiert in uns, was passiert in unser Körper, was für Bedeutung hat Emotion und natürlich dann, wie können wir mit dem lernen, umzugehen, bei uns selber und natürlich aber auch beim Gegenüber, ob das eine Partnerin ist oder die Kinder oder ein Arbeitskollegen oder Kollegin. Emotion ist überall, begegnet uns ständig und es ist ganz ein wichtiges Thema einfach, dass man da auch eine gewisse, ja, was sagen wir da, eine Kompetenz oder auch irgendwann eine Gelassenheit mit dem, dass es nicht so eine Art, oh, so wie eine Prüfungssituation oder ein Überforderungsmoment. Und der Tag war wirklich lustig und entspannt und ganz nett und sehr viele Fragen und auch Inputs und Mitteilen von verschiedenen Erfahrungen. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass da auch Männer bereit sind, da zu kommen und da reinzutauchen in dieses Thema.
Was war denn für dich der eindrücklichste Moment an Erfahrungen, die vielleicht der eine oder der andere Mann im Seminar gemacht hat? Weil ich denke mal doch eben diese klassische Männlichkeit oder den Begriff, den es noch immer sehr verbreitet in unserer Gesellschaft gibt, von Männer müssen stark sein, dürfen keine Emotionen zeigen und so weiter, ist ja doch etwas, was Männer sehr beeinflusst. Und gab es da so kleine Knackpunkte oder Aha-Momente?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben natürlich das auch zum Thema gehabt, oder was heißt es so mit dieser Stärke? Oder dieses Gefühl, ich darf keine Schwäche zeigen. Und oft wird so diese emotionale Seite, vielleicht die Verletzlichkeit als Schwäche gesehen. Und das so, wie soll ich sagen, vielleicht die Funktion zu erkennen, dass Schmerz oder Trauer ist auch eine wichtige Funktion im Körper, dass wir etwas loslassen können oder etwas verarbeiten können. Und die meisten von uns, wenn ein schwieriges Gefühl da ist und wir wollen es nicht, dann kommt so eine Art Schutz. Wir schieben das weg und wir möchten es dann nicht spüren. Und manchmal gibt es Situationen vielleicht, wo das richtig und gut ist, zum Beispiel Angst. Wenn uns die Angst total überrollt, dann sind wir paralysiert. Und da hat ein Mann erzählt, so wenn er klettert oder in ganz gefährliche Routen, dann kann er nicht die Angst so sich einfach überrollen lassen. Er muss eine gewisse Kontrolle mit der Angst haben, dass er das im Griff hat. Aber dann bei anderen Gefühlen, so vielleicht wie Schmerz oder Enttäuschung, wenn diese Gefühle dann unterdrückt werden, dann gehen sie irgendwie nicht weg. Die sind scheinbar weg, aber das braucht dann viel Energie. Und da haben wir gesprochen über einfach diese Wichtigkeit von Sicherheit. Und einen sicheren Gegenüber haben, der nicht dann kritisiert oder nicht an uns auslacht oder ablenkt von dem Thema, sondern wirklich erlaubt, da zu sein mit was gerade da ist. Und ich glaube, das war der beeindruckendste Moment. Am Nachmittag haben wir eine Übung gemacht, wo wir in verschiedene Gruppen, ja, jeder Mann hat kurz etwas erzählen können, wo es gerade schwierig ist und wo vielleicht ein Moment von Überforderung da ist. Und das war jetzt nicht die große emotionale Runde, aber einfach eine Chance zu erzählen und zu zeigen, hey, trotz mein Starksein und mein Funktionieren, darunter liegt so diese menschliche Seite von mich, wo ich manchmal kämpfe und wo es manchmal überfordernd ist. Und da gab es sehr positive Rückmeldungen, wie gut es war, einfach gehört zu werden und verstanden zu werden, ohne dass jetzt diese Probleme gleich in einen Lösungsvorschlag umgekippt sind. Und das war ein beeindruckender Moment, der hat mich auch berührt. Und ja, den nehme ich mit. Es ist schön zu sehen, dass auch in einer Gruppe von Männern, dass das sehr gut möglich ist, mit so Sicherheit und Offenheit zu reden und nicht dieses, jeder muss stark sein. Weil das ist vielleicht, was oft nicht gesehen werden ist, dieses Starksein kostet Kraft. Und dann in dieses Starksein, dann können wir nicht uns fallen lassen und dann kommt nicht die Erholung. Und mir kommt vor, auch in die Arbeit mit vielen Paaren, dass oft dieses Männer versuchen, sehr viel stark zu sein und da zu sein für ihre Partnerinnen und oder Partner. Und dadurch halten sie viel, aber dieses Halten wirkt manchmal auch distanziert oder wie wenn ich nicht ganz in Beziehung sind. Und das ist oft ein Missverständnis. Das wird oft wahrgenommen als nicht Interesse oder an die Beziehung, aber eigentlich ist es ein Versuchen, da zu sein.
Ja, das begegnet mir in meiner Praxis auch ganz oft, dass Männer versuchen, da zu sein und das irgendwie zu halten und versuchen dann Lösungen dafür zu finden, weil es so schwer erträglich ist, dass es zum Beispiel der Partnerin oder dem Partner nicht gut geht. Und dann so ein starres Ich eigentlich einnehmen und versuchen, so Lösungen zu finden, was aber dann eben beim Gegenüber oft mal schwer ankommt, weil es so klingt, als würde man das eigentliche Problem nicht verstehen.
Genau. Und das war ein großes Thema im Männerseminar oder in dieser, ja, so dieser Fokus mit Emotion ist, dass wenn wir dann in die Lösung gehen oder die Analyse, wieso ist das passiert, dann oft landet bei dem Gegenüber, es ist wie wenn du nicht merkst, wie schwierig das für mich ist oder du willst das Thema wegschieben, auch wenn das ganz positiv gemeint ist. Und das ist der Challenge. Was oft nicht gesehen wird, ist, wenn jemand mir etwas Schwieriges erzählt, zum Beispiel wenn meine Partnerin mir etwas Emotionales oder Schwieriges erzählt, es stresst mich auch in dem Moment, weil ich bekomme mit, dir geht's schlecht, dir geht's nicht gut und dann möchte ich, dass es dir gut geht. Und da kommt dann dieser Lösungswunsch, um eigentlich mich selber und mein Gegenüber zu beruhigen. Und in so einem Moment, wir haben viel geübt mit, wie schaue ich zuerst, wie es mir geht in dem Moment, wenn mein Gegenüber eine Emotion ist? Was tut es mit mir? Und das war ganz spannend. Da waren ganz offene Rückmeldungen. Ja, ich spüre das wie Enge im Körper. Und dann haben wir geübt, einfach das ja zuzulassen und nicht quasi dann in eine Lösung zu gehen, sondern das Raum zu geben und sich selber zu beruhigen. Und dann war es viel leichter, dann nicht in die Lösung zu gehen, einfach da zu sein mit Präsenz und Offenheit. Und ja, es ist spannend. Das ist echt leider eine von den Challenges, die wir alle haben mit Emotionen, weil die so körperlich sind. Und wir wollen nicht, dass unsere lieben Menschen dann leiden. Ja.
Ja. Und siehst du in deiner Praxis oft so Männer, die in diesem klassischen toxischen Männlichkeitsbild hängen? Also toxisch im Sinne von teilweise selbstschädigend oder schädigend dem Gegenüber, weil man so in dieser starren Struktur drin ist von wie ein Mann sein muss?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, ich glaube, alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, fallen in eine gewisse Rolle, wie muss ich sein in der Gesellschaft, um quasi angenommen zu werden oder akzeptiert zu werden. Und ich glaube, dass sicher durch die Sozialisierung eine gewisse Erwartung, dass wir stark bleiben und funktionieren. Und es scheint auch ein gesellschaftlicher Zeitgeist zu sein, dass sehr viel auf Leistung fokussiert ist, so Performance Culture, sagt man manchmal in die Unternehmen, und dass die Menschlichkeit leider dann oft dann im Hintergrund rückt. Von dem her, ja, ich würde sagen, das ist bei jeder Klient, egal ob Mann oder Frau. Vielleicht sind der Umgang unterschiedlich. Ich glaube, durch die Sozialisierung oder ich merke das oft, wenn ich durch die Stadt gehe, dann sehe ich junge Frauen oder Teenager und die sind sehr in Kontakt, die reden sehr viel oder ich krieg's dann mit über Freundinnen, die ja Mädels haben, die über das ihre Beziehungsthemen und die tauschen sich aus und die sagen, ich bin so traurig oder vielleicht weinen sie gemeinsam. Und so entwickelt einfach ein Umgang, wo ich loslassen kann von diesen schweren Gefühle. Und mir kommt vor, dass wir Männer oft, wir reden dann eher über Sport oder wir gehen in die Aktivität, was gut ist, weil das beruhigt auch unser System, aber diese Erfahrung, dass es okay ist, einfach mitzuteilen, dass ich kämpfe oder mal zu weinen unter Kollegen.
Sich mal verletzlich zu zeigen, oder?
Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ich hätte mir das nie getraut, vor die Kollegen zu weinen oder zu zeigen. Ich glaube, ich wollte keine Schwäche zeigen, weil jede Schwäche würde sehr schnell in ein Veräppeln oder Verarschen ausgenutzt, leider.
Und ja, da würde man so ein bisschen aus der sozialen Gruppe dann ausgeschlossen werden, oder?
Genau, und dadurch entsteht so diese Erwartung dann, dass ich keine Schwäche habe, oder? Und ich habe das selber erfahren und dieser Leistungsdruck und immer funktionieren hat zu dem geführt, dass ich irgendwann mit Mitte, Ende 30 einen Burnout gehabt habe, weil ich habe einfach mich nicht gespürt und das war jetzt ein steiler Lernprozess die letzten 10 Jahre. Dass Emotionen sind nicht etwas, das ich wegdrängen muss, sondern es ist ganz gut, wenn ich lerne, in Kontakt mit dir zu gehen. Und ich bin seit, ich glaube, 12, 13 Jahren ein Teil von einer Männergruppe. Wir treffen uns einmal im Monat, meistens irgendwo im Wald. Und wir nehmen uns einfach Zeit. Wir haben eine Regel und da geht es wirklich um die Gefühle zu reden, wie es uns geht und nicht... Ja, man tut das, sondern ja, ich kämpfe gerade mit oder das macht mir persönlich gerade eine Freude. Und das ist eine wunderbare Runde, weil da sind ganz tiefe Freundschaften entstanden und jeder hat mal eine Zeit von Krise oder sonst was durchlebt. Und durch diesen Austausch, ist irgendwo ein Gefühl von Annahme, es ist okay, wenn ich mal eine Krise habe und Hilfe brauche oder ja mal weine oder überfordert bin. Ja.
Okay, ja, so Männer müssen nicht in jeder Lebenslage performen und zeigen, dass sie die starken Macher sind, sondern es ist auch okay, einfach mal die verletzliche Seite zu zeigen und das zu fühlen und der Emotion Raum zu geben, um das Bedürfnis, das hinter der Emotion zu steht, klar werden zu lassen, oder? Um daraus dann weitere Schritte für die Krisenbewältigung zu finden.
Genau. Und so was wir, eine von den Diagrammen, die ich verwende in so dieser Seminare ist, dass Emotion wie eine Welle kommt. Und die wird intensiver. Und dann, wenn man sie zulässt, oder wenn ein sicherer Raum da ist, wo ich es mitteilen kann, dann ebbt sie sehr schnell ab. Aber leider die meisten von uns, gerade wenn die Emotion an die unangenehmste Stelle ist, dann verwenden wir ja verschiedene Ablenkungsstrategien, Unterdrückung und dadurch blockieren wir dieses Gefühl quasi gerade an die schlimmste Stelle. Und dieser Moment, es einfach zuzulassen und loszulassen, fehlt uns dann. Und im Endeffekt, es geht hier nicht um quasi nur zu fühlen. Ich meine, klar, wir müssen praktische Sachen im Leben lösen und wir müssen schwierige Gespräche führen oder mal Nein sagen. Aber es ist immer besser, wenn das nicht passiert in diesem Moment, wo ich in die höchsten Stress bin, weil dann meistens kommt etwas ja angriffsvoll oder nicht so schön aus meinem Mund. Aber nach dieser Welle. Das heißt, wenn ich enttäuscht bin, keine Ahnung, meine Partnerin sagt, sie will mit mir nicht ja am Samstagnachmittag eine Skitour gehen. Und ich merke, mein System zieht zusammen, eigentlich nervt mich das und ich bin frustriert. Und wenn ich dieser Frust zulassen kann und vielleicht merke ich, ja, hinter der Frust ist eigentlich Enttäuschung. Ich hätte mich gefreut, das gemeinsam zu machen. Das Zulassen entspannt mein System. Und dann, wenn ich mit dir nachher rede, dann ist es nicht ein Angriff, hey, du hast nie Zeit für mich, sondern eher in Richtung, ja, ich war ein bisschen enttäuscht oder ich hätte mich gefreut. Ja.
Klingt ja eigentlich irgendwie paradox, oder? Dass man es zulässt bis hin zu der Spitze und es fühlt, um dann drauf zu kommen, mal eigentlich bin ich enttäuscht und dann kann man das in die Worte fassen, ich hätte mich doch eigentlich gefreut. Und vielleicht könnte die Partnerin dann sagen, okay, dann, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, lass uns doch dann am Abend gemeinsam essen, während du zum Beispiel die Skitour machst, du übers Kochen und wir treffen uns dann abends und es gibt vielleicht so ein Gegenangebot dann in der Partnerschaft. Ja.
Genau, das schafft dann Kontakt.
Ja.
Ja.
Aber bis dorthin ist es doch eigentlich irgendwie schwierig, oder? Man muss es ganz zulassen, die Emotionen, sie ganz fühlen, um dann herauszufinden, was steht denn eigentlich dahinter?
Was steht dahinter, ja. Und ja. Ich meine, oft dann, wenn das nicht geht oder wir gelernt haben, einfach die Gefühle zu unterdrücken, dann ich bin enttäuscht, dann ziehe ich mich zurück und sage gar nichts. Und meine Partnerin dann kriegt mit, der Ben, der spinnt gerade, der redet nicht mit mir. Und dann ist sie angeeckt. Und dann ist die Frage, wie sie mit dem umgeht. Vielleicht kommt sie nach, was ist los, Ben? Ja, nix.
Und dann sagt sie, ja, sicher ist nix. Ich weiß ganz genau, dass was los ist.
Ja, und dann merke ich, jetzt will ich überhaupt nicht reden, weil jetzt hast du wirklich einen Stress, oder? Und ich bin schon enttäuscht. Und dann block ich.
Und immer am Wochenende haben wir dieses Problem, dass du einfach zumachst und gar nichts mehr sagst.
Genau. Ja. Und dann wird der Mann gesehen als das Problem quasi und dann bin ich genervt und gehe einfach. Und dann haben wir keinen schönen Samstag mehr. Dann ist es nur noch nervig. Mhm. Für beide.
Ja.
Ja. Und das ist der Challenge und dass wir da nicht reinrutschen. Und das Coole ist, wenn man das lernt, ist er wirklich, ich sag, das sind teilweise 30 bis 90 Sekunden kurz zulassen, dass ich in Deutsch bin. Es ist nicht einmal so schlimm. Eigentlich meistens kommt Erleichterung. Das sind so 10 Sekunden, wo es ein bisschen mehr unangenehm wird. Aber danach geht es sehr oft in die Entspannung. Ja.
Ja, danke, Ben. Wir haben heute einiges über Emotionen und Verletzlichkeit von Männern gehört. Hast du zum Schluss noch irgendwelche Worte an unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch wichtig wären oder kurze Botschaft, was du noch mitgeben möchtest?
Ja, ich finde es einfach so wichtig, dass wir auch mit jungen Männern reden. Wir hören immer wieder Bewegungen von dieser Männersphäre und diese, ja, gewisse, was in sozialen Medien geteilt wird. Und vielleicht, wenn es so aussieht, als ob sie nicht über ihre Gefühle reden wollen oder möchten oder wie es ihnen geht. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass dieser Kontakt da ist und Räume da sind, wo wir wirklich fragen, wie es Männern geht und zuhören. Auch wenn sie vielleicht nicht gleich am Anfang das sagen oder andere Wörter verwenden, nicht 20 Wörter für ihre Gefühle haben, sondern vielleicht 2. Oder das ist einfach das Wichtige, so Räume zu schaffen und zu ermöglichen.
Und da leistest du schon große Arbeit, indem du solche Männerseminare anbietest.
Ja, das ist, finde ich, ganz fein, mit Männern da in Kontakt zu gehen und freue mich, wenn immer wieder neue Männer und junge Männer auch dabei sind.
Okay, vielen Dank.
Ja, danke, Anna.